Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ein Quadratkilometer geballte Religion, das ist die Jerusalemer Altstadt. Auch zu Pfingsten ist sie wieder voller Pilger und Pilgerinnen. Viele unterschiedliche Sprachen schwirren durch die Gassen. Gepilgert wird in Jerusalem aber eigentlich jeden Tag. Schließlich befinden sich hier einige der wichtigsten heiligen Stätten und Gebetsorte der drei großen Weltreligionen: Klagemauer, Grabeskirche und Tempelberg. Außerdem hunderte kleinerer Kirchen, Synagogen und Moscheen, die jedes Jahr von Millionen Menschen aus aller Welt besucht werden. Auf denselben Straßen und Gassen sind auch die einheimischen Gläubigen auf dem Weg zum Beten unterwegs. Ihre Pilgerwege kreuzen und überschneiden sich immer wieder. Einen kleinen Überblick darüber, wer, wann, wo auf dem Weg zu welchem Heiligtum durch Jerusalem geht, verschafft uns jetzt Brigitte Jünger.
Ein x-beliebiger Tag in der Jerusalemer Altstadt. Eine Gruppe christlicher Pilger folgt dem Leidensweg Jesu, der Via Dolorosa. Sie tragen kleine oder große Kreuze und sorgen jedes Mal für einen Stau in den engen Gassen, wenn sie an einer der 14 Stationen Halt machen, die den Prozessionsweg säumen. Ob es sich tatsächlich um den Weg handelt, den Jesus vor seinem Tod gegangen ist, darüber sind sich die Forscher nicht einig. Zu ungenau sind die Evangelien und andere Überlieferungen in ihrer Beschreibung. Auf historische Exaktheit kommt es aber auch gar nicht an. Kreuzwege gibt es schließlich auch an vielen anderen Orten der Welt. Entstanden ist die Tradition dieses Andachtswegs nicht in Jerusalem, sondern im Europa des Mittelalters. Von dort ist sie in Jerusalem übernommen worden.
Die Via Dolorosa ist eine Tradition, die erst in der Kreuzfahrerzeit, also ab dem 11. Jahrhundert beginnt, eben die Überlegung, wo ging der Leidensweg Jesu her? Und es gibt eben jeden Freitag am frühen Nachmittag die offizielle Prozession der Franziskaner, die hier beginnt, die am Karfreitag eben noch viel größer ist. Aber es gibt auch viele Pilgergruppen, die das individuell gehen, zu allen Tages- und Nachtzeiten, könnte man sagen. Und da kann man wirklich das ganze Gemisch hauptsächlich katholischer Pilger natürlich sehen, die das auf sehr unterschiedliche Weisen machen. Gerade Lateinamerikaner oder Filipinos haben Gitarren dabei, singen. Also da kann man wirklich sehr unterschiedliche Formen von Frömmigkeit sehen.
Die jüdische Theologin und Stadtführerin Tamar Avraham lebt seit 40 Jahren in Jerusalem. Sie führt mich zum Löwentor, dem östlichen Zugang zur Altstadt. Ganz in der Nähe befand sich vor 2000 Jahren die Palastfestung Antonia, in der der römische Statthalter Pontius Pilatus residierte, wenn er in der Stadt war. Seit dem 12. Jahrhundert geht die christliche Tradition davon aus, dass Jesus dort der Prozess gemacht wurde. Wissenschaftlich nachweisbar ist das heute nicht. Wo diese Festung ehemals stand, befindet sich heute eine muslimische Schule. Hier beginnt die Via Dolorosa.
Da es eine Schule ist, kann es natürlich nicht als heiliger Ort benutzt werden. Das heißt, die erste Station ist zwar offiziell da, aber man kann sie nicht religiös benutzen. Und darum haben die Franziskaner hier gegenüber in ihrem Kloster in der Flagellatio die erste und die zweite Station miteinander verbunden. Und es sind dann auch zwei Kapellen, dass man sich sozusagen das teilen kann. Und da ist dann wirklich ein ruhiger Ort im Grunde genommen, wo man so eine Prozession auch beginnen kann. Ja.
Die Geißelungskapelle und die Verurteilungskapelle sind die beiden ersten Stationen und der Sammelpunkt für die Pilger. Auf dem Gelände kann man auch die großen Holzkreuze ausleihen. Von hier aus zieht sich die Via Dolorosa einmal quer durch die Altstadt bis zur Grabeskirche.
Grabeskirche ist ja der westliche Name, während er in den östlichen Kirchen die Anastasis, die Auferstehungskirche, heißt. Und auch auf Arabisch ist es der Name als Auferstehungskirche übertragen worden.
Die Hauptstraße, die die Via Dolorosa als erstes kreuzt, ist die nord-südlich verlaufende Al-Wadj-Straße, die vom Damaskustor zur Klagemauer und zur Al-Aqsa-Moschee führt.
Die Via Dolorosa biegt jetzt hier rechts ab an der fünften Station, wo es heißt, Simon von Cyrene half Jesus, das Kreuz zu tragen. Und es geht hier wieder hinauf. Und die einzelnen Stellen, wo Jesus unter dem Kreuz fällt, sind eigentlich immer da Stellen, wo es nach oben geht. Wo man sich also auch vorstellen kann, dass es ein Stück anstrengender wird. Aber der muslimische Pilgerweg geht jetzt hier eben weiter. Und ich denke, wir nehmen auch erstmal den, weil der gerade halt benutzt wird.
So festgelegt und strukturiert wie die Via Dolorosa ist kein anderer Pilgerweg in der Jerusalemer Altstadt. Juden und Muslime gehen auf individuellen Wegen zu ihren heiligen Stätten und das jeden Tag. Freitags ist besonders viel los. Am frühen Abend beginnt der Schabbat. Mittags halten die Muslime in der Al-Aqsa-Moschee das Freitagsgebet, das wichtigste Gebet der Woche. Die Muslime, die durch das Damaskustor gehen, werden am Brotstand gegenüber schon auf das Gebet eingestimmt. Seit dem frühen Morgen sind dort religiöse Gesänge vom Band zu hören. Am späten Vormittag kommen immer mehr Leute mit dem Gebetsteppich unter dem Arm. Besonders junge palästinensische Männer müssen am Damaskustor damit rechnen, von den israelischen Polizisten kontrolliert zu werden, die dort stationiert sind.
Ist auch mal die Frage, wer kann solche Pilgerwege gehen? Jerusalemer natürlich können, israelische Staatsbürger können, aber Palästinenser, die in der Westbank leben, brauchen eine spezielle Erlaubnis, um Jerusalem zu betreten. Und von daher ist es für die meisten, es sei denn, sie haben sowieso eine Arbeitserlaubnis, eigentlich illusorisch, am Freitag hier in die Al-Aqsa-Moschee zum Gebet zu kommen. Im Ramadan werden großzügiger auch Erlaubnisse gegeben, die heißen auch wirklich Gebetserlaubnisse, aber an einem normalen Freitag ist das nicht unbedingt möglich. Das ist auch eine große Sehnsucht für viele, endlich mal hier hinkommen zu können.
Al-Haram Asch-Sharif, der Bereich der erhabenen Heiligtümer, wie das Gelände oberhalb der Klagemauer auf Arabisch heißt, ist schließlich nach Mekka und Medina das drittwichtigste Heiligtum der Muslime.
Also im engeren Sinne ist die Al-Aqsa-Moschee die Moschee und der Felsendom ist der heilige Ort mit dem Felsen, der als der Ort von der Himmelfahrt Mohammeds gilt. Aber je nachdem, wie viele Leute da sind, kann eben das ganze Areal als Moschee benutzt werden. Und heute ist eigentlich auch der Name, den die Muslime benutzen für das ganze Areal, Al-Aqsa. Der heutige Muslim sagt nicht Al-Haram Asch-Sharif, sondern sagt Al-Aqsa für das Ganze.
Der Ort wird von Nicht-Muslimen meist Tempelberg genannt. Ein sichtbarer und gleichzeitig unsichtbarer Dreh- und Angelpunkt für Muslime, Juden und Christen, aufgeladen mit Heiligkeit, die nirgendwo auf der Welt zu toppen ist. Juden verorten hier traditionell die Bindung Isaaks, Christen eher als Isaaks Opferung bekannt. Viele Jahrhunderte lang stand dort der Tempel, das zentrale jüdische Heiligtum, in dem die Shechinah, die Anwesenheit Gottes, verehrt wurde. Jesus hat diesen Tempel ebenfalls besucht. Nach der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 stellten die Römer dort Kaiser- und Jupiterstatuen auf, die kultisch verehrt wurden. Im 6. Jahrhundert wurde an gleicher Stelle eine der Mutter Gottes geweihte Kirche errichtet. Die ersten Muslime richteten ihre Gebete nach Jerusalem, zur fernen Kultstätte, wie der Name der Al-Aqsa-Moschee zu übersetzen ist, bis noch zu Lebzeiten Mohammeds Mekka für sie ins Zentrum rückte. Bis heute verorten Muslime auf dem Areal die mystische Himmelfahrt Mohammeds und erwarten dort am Ende aller Zeiten das jüngste Gericht. Von allen Altstadttoren aus lassen sich bis heute in Jerusalem sowohl der Haram als auch die Westmauer erreichen. Jedenfalls bis zu einem bestimmten Punkt. Dann wird geregelt, kontrolliert oder verboten. Nicht jeder Mensch hat ungehinderten Zugang zu den jeweiligen Heiligtümern. Wer das Plateau auf dem Tempelberg als Nicht-Muslim besuchen möchte, hat dazu nur an bestimmten Tagen und in einem engen Zeitfenster Gelegenheit. Zugang gibt es nur über das Maghrebiner-Tor nahe der Westmauer. Muslimen dagegen stehen 10 weitere Tore zur Verfügung, die sie weitgehend ungehindert betreten können. Diese Tore haben klangvolle Namen und eine je eigene Geschichte. Zum Bab al-Katanin, dem Tor der Baumwollhändler, führt ein überdachter Bazar, in dem sich heute bunte Süßigkeiten an den Verkaufsständen türmen.
Dieser Baumwollhändlerzug ist eine der Prachtstraßen, die von den Mamluken im 13., 14. Jahrhundert als schöne Zugänge zu dem heiligen Bezirk errichtet worden sind, eben auch gerade überdacht, um vor Sonne und Regen zu schützen. Hier ist oft Freitag von vorne schon für Nicht-Muslime abgesperrt.
Wer es durch den Suk bis zum Tor schafft, trifft dort auf die israelische Polizei, die den Zugang kontrolliert. Die geöffneten Flügeltüren geben wenigstens einen Blick auf die goldene Kuppel des Felsendoms frei, der direkt gegenüber liegt. Vom Baumwollhändler Suk führt ein enger Seitenweg zu einer Stelle, die die Kleine Westmauer genannt wird. Ein Stück der herodianischen Mauer, die den Tempelbezirk einst umgab, kommt hier wieder zum Vorschein.
Also Westmauer ist sowieso erstmal technisch gesehen die westliche Mauer des herodianischen Tempelbezirks. Dann gibt es den Teil, der halt offengelegt ist, der heute als jüdischer Gebetsort benutzt wird und der von Christen meist Klagemauer genannt wird. Kein Jude nennt das Klagemauer, sondern wir nennen es eben die Westmauer oder überhaupt die Mauer. Und da, wo heute Juden beten, das ist so ziemlich die einzige Ecke, wo man diese Mauer noch wirklich sieht und eben diese kleine Mauer. Und weil das nur so ein kleiner Mauerabschnitt ist, der noch zu sehen ist, heißt sie eben die kleine Westmauer.
Die spätere Umbauung des ehemaligen Tempelbezirks hat ausgerechnet diesen kleinen Platz freigelassen. So kommt es, dass sich mitten im muslimischen Viertel ein jüdischer Gebetsplatz befindet.
Also man sieht ja auch hier, so wie man eben auch in die offizielle Westmauer Zettel mit Bitten reinsteckt, wird das teilweise auch hier gemacht. Als ich letztes Mal hier war, vor ein paar Wochen, stand auch wirklich eine Jüdin da und hat hier gebetet. Und es gab solche Versuche, das wirklich so auch als Gebetsraum wieder zu errichten. Inzwischen ist hier zumindest ein Schild, aber irgendwie funktioniert es bisher noch nicht so, dass das wirklich dauernd als Gebetsort für Juden benutzt wird.
Nur wenige Schritte entfernt befindet sich der Zugang zur eigentlichen Westmauer, hebräisch Kotel, die für Juden aus aller Welt so bedeutsam ist. Auch hier werden Pässe kontrolliert und das Gepäck gecheckt. Links von diesem Zugang führt eine Treppe in die darüberliegende Bab al-Silsileh-Straße. Auch sie führt an eins der Tore zum Tempelberg, das Kettentor.
Das ist Silsile bzw. Schalchelet auf Hebräisch, ist die Kette.
Weil dieser Weg geradewegs auf, ja,
auf den Kettendom geht. Das ist ja das kleine Gebäude neben dem Felsendom, wo es die Legende gibt, dass er die Kette aus dem Himmel gehangen hat, an der man feststellen konnte, ob jemand die Wahrheit gesagt hat oder nicht. Kennt ihr die Geschichte? Wer die Wahrheit gesagt hat, konnte die Kette festhalten und wer gelogen hat, dem hat die Kette sich entzogen.
So erzählt es jedenfalls die Legende. Und sie sagt auch, dass es vorbei war mit der Wahrheitsfindung, als jemand Unsinn mit der Kette trieb und sie zurück in den Himmel gezogen wurde. Immer noch sichtbar in dieser Bab al-Silsileh-Straße ist muslimische Frömmigkeit vergangener Jahrhunderte. Die Arabistin Angelika Neuwirth kennt die Koranschule, die Tashtamariye, die sich in dieser Straße seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts befindet. Ein Schild über dem Eingang in das prächtige mamlukische Gebäude nennt den Gründer.
Das ist dieser Tashtamariye, also ein Amir, ein Militär, ja, so ein Angehöriger des Hofes der Mamluken, der hier eine Funktion hatte, ja, eine administrative Funktion. Und dann hier sich hat begraben lassen, weil er auch wahrscheinlich der Meinung war, dass man hier rascher der Auferstehung teilhaftig wird. Ne? Das war ja die allgemeine Meinung bei Juden und Christen, Muslimen gleichermaßen, dass man bei der Auferstehung gleich an erster Stelle ist, wenn man hier stirbt oder begraben ist.
Der Emir hat für diese Auferstehung aber noch auf andere Weise vorgesorgt. Damit ihn bis dahin möglichst viel Segen begleitet, hat er den Raum, in dem sich bis heute sein Grabstein befindet, mit einer Gebetsnische und einem vergitterten Fenster ausstatten lassen.
Ja, also hier war ein Koranrezitator stationiert, der konnte den ganzen Tag auf Kosten dieses Stifters Koran rezitieren und das hörte man nach draußen. Denn das war die Straße, durch die man zum Tempel ging. Hat er gestanden und rezitiert und die Vorbeigehenden haben dann einen Segensspruch über den Verstorbenen gesprochen aus Dankbarkeit.
In der Bab al-Silsileh-Straße gibt es noch verschiedene andere solcher Einrichtungen, in denen ehemals durch das Fenster Rezitationen zu hören waren, die die Pilger auf dem Weg zum Haram begleiteten und dem Stifter zum Segen gereichen sollten. Die Bab al-Silsileh-Straße gehen heute natürlich auch Gläubige, die aus dem angrenzenden jüdischen Viertel zur Westmauer wollen. Nur wenige Schritte, dann erreichen sie den großen Platz und die Kotel. Von der Staatsgründung 1948 bis zum Sechstagekrieg stand dieser jüdische Gebets- und Erinnerungsort unter jordanischer Herrschaft und war für Juden nicht zugänglich. Mit der Rückeroberung der Jerusalemer Altstadt 1967 hat sich die Bedeutung der Westmauer enorm gesteigert.
Wir wissen von Gebeten an der Westmauer seit dem 16. Jahrhundert, aber das war damals eben wirklich nur eine schmale Gasse von vielleicht 3 Metern. Da konnte man vielleicht individuelle Gebete durchführen, aber die eigentlichen Gemeindegebete wurden in den Synagogen im jüdischen Viertel gehalten. Ja, also ich würde schon sagen, sie hat seit 1967 ist sie der heilige nationale jüdische Ort. Ein bisschen unterschiedlich, wie fromm die Leute ist, werden sie es eben mehr als nationalen oder mehr als religiösen Ort sehen, aber schon so als ein Identifizierungsort.
Heute wird das gesamte Areal als öffentliche Synagoge betrachtet, sowie auch das ganze Plateau oberhalb der Mauer zur Moschee werden kann. Im allgegenwärtigen Konflikt zwischen jüdischen Israelis und Palästinensern manifestiert sich an diesen heiligen Orten immer mehr als nur der Glaube.
Hier werden ja auch Soldatenvereidigungen vorgenommen, Neueinwanderer bekommen ihre Personalausweise hier. Also auch auf diese Weise stilisiert man es national. Aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ist halt eigentlich nur eine Mauer, was soll's.
Doch den wenigsten Menschen dürfte es gelingen, die religiösen Stätten in der Jerusalemer Altstadt nur als eine Ansammlung alter Steine zu betrachten. Denn die vielen Gläubigen in den Gassen erinnern stets daran, wie heilig diese Orte für sie sind.